Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Nach Massenfestnahmen und Wahlverschiebung in Pakistan rufen Oppositionelle zu Protesten und Streiks auf. Bewegung an der Grenze Nordiraks, die kurdischen Rebellen der PKK lassen türkische Soldaten frei. Appell für internationale Unterstützung. Mexikos Überschwemmungsgebiete drohen Plünderungen und Seuchen. Dann Wahlentscheid im Untergrund. In Guatemala bestimmen die Gesetzlosen über den künftigen Präsidenten. Und quälende Hilfe oder wie die schnelle Traumatherapie aus Gesunden Kranke macht. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Penelope Künes.
Seit in Pakistan der Ausnahmezustand gilt, drohen landesweite Protestkundgebungen und Streiks. Dazu aufgerufen haben Oppositionsparteien und pakistanische Anwälte. Sie reagierten damit auch auf die Entlassung des Vorsitzenden des obersten Gerichts durch Präsident Musharraf. Die Regierung will zudem die für Januar geplanten Parlamentswahlen aussetzen. Musharraf hatte gestern den Ausnahmezustand ausgerufen. Er wurde dafür weltweit kritisiert. Der Militärmachthaber ließ bis zu 500 Oppositionelle festnehmen, auch die Medien wurden stärker zensuriert. Die USA haben unterdessen angekündigt, die Finanzhilfen an Pakistan zu überprüfen. Im Kampf gegen den Terrorismus wollten die USA aber weiter mit Pakistan zusammenarbeiten, sagte US-Außenministerin Rice. In der pakistanischen Provinz Südwaziristan sind mindestens 200 Soldaten freigelassen worden. Sie waren vor 2 Monaten von islamistischen Rebellen entführt worden. Die Rebellen stehen den Taliban nahe, sie kämpfen im Grenzgebiet zu Afghanistan. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat in Nordirak 8 türkische Soldaten freigelassen. Die Soldaten waren im Oktober bei Kämpfen im türkisch-irakischen Grenzgebiet von PKK-Rebellen verschleppt worden. Bei den Kämpfen waren zudem 12 türkische Soldaten getötet worden. Nach dem Vorfall verstärkte die Türkei ihre Truppen im Grenzgebiet und drohte mit einem Einmarsch in Nordirak. Im zentralafrikanischen Land Tschad haben die Behörden 7 Personen freigelassen, die wegen Kindsentführung angeklagt sind. Es handelt sich um 3 französische Journalisten und 4 spanische Flugbegleiterinnen. Frankreichs Präsident Sarkozy hatte vermittelt, er war eigens nach Tschad gereist. Die insgesamt 17 Europäer waren festgenommen worden, als sie mehr als 100 angebliche Waisenkinder aus der sudanesischen Krisenregion Darfur ausfliegen wollten. Später stellte sich heraus, dass die meisten Kinder aus Tschad stammen und noch Familien haben. In Russland haben Rechtsextreme gegen die Einwanderung von Ausländern protestiert, mit Hitlergruß und fremdenfeindlichen Parolen. Nach Polizeiangaben kamen in Moskau 1000, in St. Petersburg 500 Rechtsextreme zusammen. Bei einer Gegenveranstaltung in Moskau versammelten sich rund 3000 Menschen. Sie forderten von der russischen Regierung, entschiedener gegen wachsenden Fremdenhass und gegen faschistische Tendenzen vorzugehen. Die schweren Überschwemmungen in Mexiko haben im Bundesstaat Tabasco Chaos und Verzweiflung ausgelöst. Hilfskräfte berichten von Plünderungen und warnen vor dem Ausbruch von Krankheiten. Auch im Bundesstaat Chiapas gilt weiter der Alarmzustand. Bisher sind im Süden und Südosten von Mexiko mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Fast 1 Million Menschen sind obdachlos. Tausende flüchten in die benachbarten Bundesstaaten Veracruz und Campeche. Die humanitäre Hilfe des Bundes, das Schweizerische Rote Kreuz und die Glückskette haben 400'000 Franken als Nothilfe bereitgestellt. Die Kindersterblichkeit in Afghanistan ist deutlich zurückgegangen, dies meldet das Gesundheitsministerium. Bis zu 1/4 weniger Kinder stürben im Alter von 1 bis 5 Jahren seit dem Sturz des Taliban-Regimes 2001. Präsident Karzai führt diese Entwicklung auf die internationale Hilfe zurück. Trotzdem bleibt die Kindersterblichkeit in Afghanistan hoch. Von 1000 Kindern sterben immer noch 191. In der Schweiz sind es 4 von 1000. Bundesrat Leuenberger will ein Alkoholverbot für Neulenker und Berufschauffeure. Das Departement Leuenberger bestätigte einen entsprechenden Bericht des Sonntagsblicks. Einen ähnlichen Vorschlag hatte Leuenberger bereits 2005 dem Bundesrat unterbreitet. Die Maßnahmen wurden jedoch bisher aus Kostengründen nicht umgesetzt. Bei einem Flugzeugabsturz bei Villeneuve im Kanton Waadt sind 2 Personen ums Leben gekommen. Das Sportflugzeug sei kurz vor Mittag in den Genfersee gestürzt, berichtet die Waadtländer Kantonspolizei. Taucher haben das Wrack noch nicht gefunden, es wird in 40 Metern Tiefe vermutet. Die Unglücksursache ist noch nicht bekannt. Bereits letztes Wochenende sind bei einem Flugzeugabsturz bei Colombier 2 Menschen ums Leben gekommen. Zum Sport der Überblick von Bernhard Scher.
In der Schweizer Fußballmeisterschaft bleibt alles beim Alten. An der Spitze ist der FC Basel, einen Punkt vor Zürich. Am Tabellenende liegt der FC St. Gallen, 2 Punkte hinter Thun. Die Resultate der heutigen 15. Runde: Luzern und Aarau unentschieden 0:0, Xamax und St. Gallen 1:1 und Thun und die Young Boys spielen unentschieden 0:0. Motorrad: mit dem großen Preis von Spanien ist heute die Saison abgeschlossen worden. Tom Lüthi muss sich mit Rang 9 zufrieden geben. Im Schlussklassement belegt Lüthi den 8. Platz. In der 8-Liter-Klasse klassiert sich kein Schweizer unter den besten 10. 15. Randy Krummenacher, 18. Dominik Egerter. Und noch Turnen? Beim Swiss Cup in Zürich haben Ariela Käslin und Niki Böschenstein den Final knapp verpasst. Es fehlten nur 15 Hundertstelpunkte. Gewonnen hat das rumänische Duo Nistor Kocsi.
Leerlauf, List, Lüge. Pakistans Machthaber Musharraf präsentiert sich nach dem Coup von gestern als Bewahrer der Demokratie. Flut, Furcht, Flucht. Mexiko stößt in seinen Katastrophengebieten an die Grenzen und braucht Hilfe. Gekauft, gewalttätig, gesetzlos. Guatemalas Gegenwart ist düster. Über die Zukunft entscheidet die Präsidentschaftswahl. Ausgenutzt, abgewirtschaftet, auferstanden. Südamerikanische Staaten wollen sich mit einer Entwicklungsbank ein Stück Unabhängigkeit sichern. Schreck, Schock, Scheinhilfe. Die erste Stressbewältigung nach einem traumatischen Erlebnis schadet mehr, als dass sie nützt. Und Zäune und Mauern am Rio Grande. Die USA machen die Grenzen dicht. Nachbarn nicht willkommen. In der Sendung International gleich im Anschluss an diese Sendung um 18.30 Uhr. Leider ist alles auf Eis gelegt. So äußerte sich der stellvertretende Informationsminister Pakistans zu den für Januar geplanten Parlamentswahlen. Tatsächlich, aufs Eis gelegt hat Pakistans Machthaber Musharraf vor allem auch die Demokratie. Nach seinem Coup von gestern war es heute nach Ausrufung des Ausnahmezustands gespannt ruhig in Pakistan. Allerdings wurden bis zu 500 Personen festgenommen, darunter namhafte Politiker und Menschenrechtsaktivisten. ARD-Korrespondent Bert Kantak.
Pakistans erster Tag im Schatten des Ausnahmezustands. Sicherheitskräfte des Präsidentengenerals Pervez Musharraf haben weitere Oppositionspolitiker und Bürgerrechtler festgenommen oder unter Hausarrest gestellt, darunter den Vorsitzenden der pakistanischen Menschenrechtsorganisation Azma Jehangir. Vor Sonnenaufgang kam die Polizei, sagt ein Sprecher der oppositionellen Muslimliga von Ex-Premier Nawaz Sharif in Islamabad. Sie haben Dutzende mitgenommen, Funktionäre und Parteimitglieder. Der pakistanische Politikexperte Ikram Begal ist sich sicher, dass Musharraf dies alles längst geplant hatte. Ich denke, jeder hat das schon vorausgesehen. Der Gedanke stand letzten Donnerstag, als die Entscheidung erwartet wurde, ob Musharraf sich Anfang Oktober zu Recht hat wählen lassen. Nun, als gestern Truppen in die Stadt Islamabad einzogen, vorgeblich aus Sicherheitsgründen, wegen Terroristen, ganz tief betrachtet war es klar, dass man einen Spruch des obersten Gerichtshofs erwartet hatte. Der oberste Gerichtshof hatte klären wollen, ob Pervez Musharraf überhaupt zur Präsidentenwahl hatte antreten dürfen, da er zugleich oberster Befehlshaber der Armee ist. Musharraf rechnete offenbar eher mit einer negativen Entscheidung. Deshalb gestern kurz vor Mitternacht feierliche Musik im pakistanischen Staatsfernsehen. Der Präsidentengeneral begrüßt sein Volk.
Bismillahirrahmanirrahim. Meine aziz pakistani bhaiyo aur behno. Assalamu alaikum.
Musharraf gibt seine Erklärung zur Verhängung des Ausnahmezustands ab, eine knappe Stunde lang. Gewalt durch Extremisten und Terroristen nennt er Einmischung durch Justiz und Medien. Pakistan ist auf dem Weg der Destabilisierung und ich kann nicht erlauben, dass dieses Land Selbstmord begeht. Deshalb habe ich die Aktion unternehmen müssen, um die demokratischen Umwandlungen zu sichern, die ich initiiert habe vor 8 Jahren. Sagt der Präsidentengeneral und ergänzt, am Übergang zur Demokratie wolle er festhalten. Noch in der Nacht war Pakistans oberster Richter Chaudhry abgesetzt und in Schutzhaft genommen worden. Er wurde durch einen neuen Richter ersetzt. Oppositionsführerin Benazir Bhutto, die noch in der Nacht aus Dubai nach Karachi zurückgekommen war, erklärte, Musharraf treibe Pakistan noch weiter in die Diktatur. Für morgen haben Oppositionsparteien und Rechtsanwälte landesweite Proteste gegen den Ausnahmezustand und damit gegen Staats- und Armeechef Musharraf angekündigt.
Es ist die reine Überforderung, was im mexikanischen Gliedstaat Tabasco im Moment von der Armee verlangt wird. Sie soll den Menschen helfen, die Flutkatastrophe zu bewältigen. Doch weite Teile des Landes stehen unter Wasser, Verbindungswege sind unterbrochen, Hunderttausende fliehen vor den braunen Wassermassen, die der Regen innerhalb weniger Tage anwachsen ließ. Jetzt hat die mexikanische Regierung die internationale Staatengemeinschaft um Hilfe gebeten. Auslandredaktor Robert Stähli.
Es sei eine der schlimmsten Katastrophen in seinem Lande, sagte der mexikanische Präsident Calderón letzte Nacht, als er das Katastrophengebiet im Gliedstaat Tabasco und im benachbarten Chiapas überflogen hatte. Noch immer sind dort Dutzende von Dörfern von der Außenwelt abgeschnitten, sodass es schwerfällt, sich einen Überblick über das wahre Ausmaß der Katastrophe zu verschaffen. Nach den bisherigen Informationen sind mehr als 1 Million Menschen obdachlos geworden. Hunderte werden weiterhin vermisst. Die mexikanische Armee hat bis jetzt 28.000 Personen evakuiert, doch die Notunterkünfte sind bereits überfüllt. Die Rettungskräfte dringen dabei nur sehr langsam zu den Tausenden von Flutopfern vor, welche zu lange in ihren Häusern verharrten und dort jetzt von den Wassermassen eingeschlossen sind. Die britische BBC zeigt heute Bilder von Menschen, die sich auf Dächer gerettet haben und ein Transparent in die Luft halten mit der Inschrift «Es reicht, hier sind Kinder, schwangere Frauen und Kranke, schickt uns die Polizei». Angesichts der nur sehr langsam anrollenden Hilfe und der fehlenden Mittel vergleichen Augenzeugen die Situation vor Ort mit jener im US-amerikanischen Bundesstaat Louisiana nach dem Wirbelsturm Katrina. Viele Menschen im Süden Mexikos, so die gleichen Quellen, seien auch deshalb verzweifelt, weil sie ohne Informationen von ihren Angehörigen seien, nachdem das Strom- und Kommunikationsnetz völlig zusammengebrochen sei. Im Katastrophengebiet gingen die Lebensmittelvorräte zur Neige und auch sauberes Trinkwasser wird mehr und mehr zur Mangelware. Lokalpolitiker beschwerten sich im Fernsehen nicht nur über die schleppende Hilfe, sondern ebenso sehr über die Tatsache, dass Frühwarnsysteme und Evakuierungspläne weitgehend inexistent seien. Ein Sprecher des Katastrophenschutzes meinte gegenüber Reuters, dass die Retter nicht nur dem Regen und Nebel, sondern auch der zunehmenden Wut der Flutopfer ausgesetzt seien. Komme dazu, dass es im Katastrophengebiet mehr und mehr auch zu Plünderungen komme. Präsident Calderón hat der Armee jetzt Sonderbefugnisse erteilt, um diesen Plünderungen Einhalt zu gebieten.
Robert Stähli. In Guatemala entscheidet sich heute, wer das Land in die Zukunft führen wird. Der Ex-General und Patriot Otto Pérez Molina oder der Sozialdemokrat und Textilunternehmer Álvaro Colom. Die Stichwahl für die Präsidentschaft hat am Morgen begonnen. Laut Umfragen liefern sich die beiden Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. ARD-Kollege Michael Castricius hat den Wahlkampf beobachtet.
So fröhlich kann Demokratie sein. Beschwingte Musik, Füße wippen, Hüfte kreisen. Aber die Arme, die sind in die Höhe gereckt, geballte Fäuste vor knallblauem Himmel. Das ist der Wahlkampf von Patriot Otto Pérez Molina. Wahlkampfmotto und Wahlkampfschlager ist die eiserne Hand, La Mano Dura, mit der er Guatemala regieren will. Otto Pérez Molina hat eine berüchtigte Militärkarriere hinter sich. Unter Diktator Rios Montt war er in einer Provinz für das brutale Programm Fusiles y Frijoles verantwortlich, Gewehre und Bohnen. Das war die guatemaltekische Version von Zuckerbrot und Peitsche gegen die indianische Bevölkerung, Mord und Vertreibung gegen vermutete Unterstützer der Guerilla, Nahrung für die Gehorsamen. Jetzt aber nennt sich Pérez Molina General des Friedens, weil er 1996 für die Armee den Friedensvertrag unterzeichnete. Unterstellungen, er und seine patriotische Partei wollten zur Diktatur zurückkehren, weist er im Interview strikt von sich. Wir wollen keinen Autoritarismus, sondern ein Land, in dem die Ordnung respektiert wird. Heute leben wir in einem Staat, den die Maras, die Jugendbanden, als Geisel genommen haben. Die überfallen Leute, kontrollieren ganze Gebiete, man kann nicht ruhig auf die Straße gehen. Das ist doch Anarchie. Wir wollen Recht und Ordnung. Man kann doch nicht von Autoritarismus sprechen, wenn es um die Einhaltung der Gesetze geht. Die müssen für alle gelten. Zurzeit ist Guatemala tatsächlich ein Land der Gesetzlosigkeit. Das organisierte Verbrechen beherrscht es. Von parallelen Strukturen spricht man vorsichtig. Polizei, Justiz und Politik sind unfähig oder gekauft. Straflosigkeit gebiert Selbstjustiz. Lynchmorde gibt es fast täglich. Armut, Unterernährung und Unsicherheit, exzessive Gewalt, Jugendbanden, Kinderraub und Frauenmorde. Guatemala ist ein Augiasstall. Alvaro Colom ist die Hoffnung der Gemäßigten, ein Textilunternehmer. Weichei nennt ihn sein Kontrahent. Tatsächlich wirkt er, im Gegensatz zum schmissigen Ex-General, fast schüchtern, bedächtig im persönlichen Gespräch. Er werde eine sozialdemokratische Regierung bilden, verspricht Colom dem deutschen Korrespondenten. Ich zitiere oft einen Satz von Willy Brandt: So viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig. Ich glaube, wir müssen den Neoliberalismus stoppen. Er hat nur mehr Armut geschaffen und gezeigt, dass er nicht funktioniert. Der Krieg aber, den wir in Guatemala führen müssen, geht vor allem gegen das organisierte Verbrechen, noch vor der Armutsbekämpfung. Denn das organisierte Verbrechen produziert noch zusätzliche Armut, weil es alles Kapital illegal an sich zieht. Wir müssen es zerstören. Der Preis dieses Kampfes ist schon jetzt hoch. Während des Wahlkampfes wurden über 50 Politiker und Wahlhelfer ermordet, die meisten aus der Partei von Alvaro Colom. Die Machtfrage wird nicht an der Wahlurne, sondern im Untergrund beantwortet.
Michael Castricius. 7 Länder Südamerikas gründen morgen Montag bei einem Präsidentengipfel in Caracas die Bank des Südens. Gedacht ist diese als regionale Entwicklungsbank, die die Abhängigkeit der Region von den USA und den Bretton Woods-Institutionen lockern soll. Ein Stück Freiheit also vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Dieser Banco del Sur hat sich, nicht ganz überraschend, Hugo Chavez ausgedacht. Sie wissen schon, Venezuelas umtriebiger Präsident. Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Der Wind in Südamerika hat gedreht. Die Rekordpreise, die heute für Öl, Getreide, Fleisch und Erze gezahlt werden, hat aus ehedem überschuldeten, prosperierende Staaten gemacht. Argentinien, Brasilien und Venezuela bringen es heute zusammen auf 150 Milliarden Dollar Devisenreserven. Mit dem vielen Geld in der Kasse wird nun eine alte Rechnung beglichen, eine politische. Nachdem Argentinien und Venezuela mit dem Internationalen Währungsfonds gebrochen haben, soll jetzt eine Ersatzinstitution her, eine Entwicklungsbank unter regionaler Kontrolle. Das könnte den stockenden Integrationsprozess in Südamerika wieder beleben. Andererseits existiert auch die Gefahr, dass politische Reibereien zwischen den Partnern die Initiative blockieren und kaum etwas Konstruktives entsteht. Vor allem zwischen Argentinien und Venezuela auf der einen und Brasilien auf der anderen Seite driften die Interessen auseinander. Für die Präsidenten Chavez und Kirchner ist die Bank des Südens eine Retourkutsche, gerichtet gegen den Einfluss der USA auf Lateinamerika. Die Hinterlassenschaft des von den USA und den Bretton Woods-Institutionen propagierten Neoliberalismus in Südamerika ist ja auch alles andere als ein Vorzeigestück. Schuldenberge, schrumpfende Sozialhaushalte, ausverkaufte Ressourcen und eine immer größere Kluft zwischen Arm und Reich. Brasilien vertritt die gemäßigte Position und möchte eine Stärke an entwicklungspolitischen Notwendigkeiten als an ideologischen Herausforderungen orientierte Bank. Brasilien stieß zum Banco del Sur, weil es verhindern will, dass die Ölmilliarden des linken Springensfeld Hugo Chávez eine antiimperialistische Festung aufbauen helfen. Der Venezolaner Chavez wird den Löwenanteil der Anschubfinanzierung der Bank des Südens einbringen und entsprechende Entscheidungsbefugnisse fordern. Noch ist offen, wer zuletzt wie viel Einfluss haben wird. Doch bereits haben die Brasilianer erreicht, dass die Bank des Südens kein Geld locker machen darf für Kuba und Nicaragua, die Verbündeten von Chavez in Zentralamerika und in der Karibik. Die Entwicklungsbank steht einzig den Ländern Südamerikas offen. Und da gibt es große Herausforderungen. Venezuela und Bolivien sitzen auf riesigen Erdgasvorräten, während die Energie in Argentinien, Brasilien und Chile immer knapper wird. Was fehlt, ist ein Verbundsnetz, über das die Energie von denen, die sie haben, zu jenen gelangen könnte, die sie brauchen.
Es ist immer wieder erstaunlich, was die menschliche Psyche aushält, womit sie fertig wird. Doch nicht alles schafft sie in Selbstheilung. Besonders belastende Ereignisse können tiefe seelische Wunden reißen, die es zu verhindern oder immerhin zu dämpfen gilt. Notfallspezialistinnen und Spezialisten haben, so scheint es, Hochkonjunktur. Es passiert ja auch viel Schreckliches. Tsunami, das Attentat von Zug, 9/11 oder das Massaker in Luxor sind nur einige Stichworte. In all diesen Fällen wurde immer sofort psychologische Erste Hilfe angeboten, sogenannte Debriefings. Doch Studien zeigen nun, dass genau diese nicht halten, was sie versprechen. Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Wer Schreckliches erlebt hat, wird nicht zwangsläufig krank, denn die menschliche Psyche versucht sich immer zuerst selbst zu helfen, in der Regel mit Erfolg. Die meisten Opfer suchen instinktiv Ruhe sowie Schutz bei Freunden und Familie. Genau das Richtige nach einem traumatischen Ereignis. Die Briefings aber liefen diesen natürlichen Selbstheilungsprozessen vollkommen zuwider, sagt Notfallpsychologin Johanna Hersberger. Sie hat im Rahmen ihrer Dissertation die Briefingstudien unter die Lupe genommen. Jene wenigen Studien, die wissenschaftlichen Standards genügten, zeigten, dass die Briefings in Form von intensiven und emotionalen Gesprächen über das Erlebte entweder nichts bewirkten oder schlimmer noch, sogar schadeten.
Nun ist es so, dass wenn man eben etwas Schwerwiegendes erlebt und kurz danach in diesem schwerwiegenden Erlebnis herumwühlt und die ganzen Emotionen ausbreitet, was ja das klassische psychologische Debriefing macht, dann kann es bereits in diesem Sinne zu einer Retraumatisierung kommen, die dann bleibende Schäden hinterlässt.
Das heißt, Opfer, die dazu angehalten werden, ihr Innerstes nach außen zu kehren, laufen erst recht Gefahr, eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Sie werden zum Beispiel zunehmend schreckhaft und ängstlich, ziehen sich zurück, schlafen schlecht oder werden immer wieder von Erinnerungen an das Erlebte überschwemmt und drangsaliert. Kurz, die Briefings provozieren das, was sie eigentlich verhindern sollten. Das hat vor allem einen Grund, weiß Tanja Michael, Trauma-Expertin an der Universität Basel. Unmittelbar nach einem schrecklichen Ereignis seien solche emotionalen Gespräche schlicht zu früh.
Der Schrecken des Traumas ist in dem Moment noch sehr, sehr nah bei den Leuten. Es gibt noch keinen Abstand und man kann keine therapeutische Beziehung aufbauen. Und das ist häufig nicht hilfreich für die Menschen, sondern sogar schlimm und verstärkt die Symptome.
Trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse sind diese Debriefings in der Schweiz aber nach wie vor in. Obwohl spätestens seit dem Attentat im Zuger Parlament im Herbst 2001 auch hierzulande bekannt ist, dass Debriefings für die Betroffenen eine Qual mit Spätfolgen sein können. Damals haben sich Feuerwehrleute im Nachhinein heftig über das Debriefing beschwert. Es war nicht das, was sie wollten und brauchten. Die Basler Notfallpsychologin Johanna Hersberger ärgert sich noch heute über das Vorgehen gewisser Berufskollegen von damals.
Stellen Sie sich vor, da waren Feuerwehrleute, die haben den ganzen Tag aufgeräumt im Regierungsratsgebäude. Und damals war man noch der Meinung, ein psychologisches Debriefing müsste unmittelbar nach dem Einsatz stattfinden. Aber wenn man 8 Stunden aufgeräumt hat und keine schönen Anblicke dabei hatte, dann möchte man nämlich nur eins nach Hause duschen, mit seinen Lieben zusammen sein und erstmal vielleicht auch schlafen.
In der professionellen Schweizer Notfallhilfe gibt es eine Zeit vor dem Attentat von Zug und eine danach. Der Kongress der Schweizer Notfallpsychologie hat im Nachgang zum Attentat von Friedrich Laibacher erstmals klare Richtlinien aufgestellt. Unmittelbare Notfallhilfe soll sich auf absolut Grundlegendes beschränken. Beruhigen statt aufwühlen, erklären, dass Stresssymptome eine normale Reaktion sind und erst dann eine Therapie erfordern, wenn sie auch nach Wochen nicht abklingen. Denn der Großteil der Betroffenen übersteht Katastrophen, Gewalt und Unfälle auch ohne Therapie. Der Zürcher Psychiatrieprofessor und Trauma-Experte Ulrich Schnieder hält es daher auch für Geldverschwendung, wenn nach traumatischen Ereignissen wahllos alle Beteiligten ein Debriefing absolvierten. Man müsse endlich aufhören, gesunde Menschen zu behandeln.
Wenn wir nun davon ausgehen, dass aus psychologischer Sicht mindestens 80% aller Betroffenen bei einer größeren Katastrophe ohnehin gesund bleiben werden, dann macht es aus meiner Sicht eigentlich keinen großen Sinn, alle diese Leute flächendeckend mit Debriefings zu versorgen.
Doch was Trauma-Experten und Wissenschaftlerinnen fordern, ist offensichtlich noch nicht zu allen Notfallhelfern durchgedrungen. Insbesondere nicht zu selbsternannten Notfallspezialisten ohne psychologische Ausbildung, aber oft Interesse an Publicity. Denn Notfallpsychologe darf sich jeder nennen. Der Titel Psychologin, Psychologe ist nicht geschützt. Ändern wird sich das erst mit dem Bundesgesetz zu den Psychologieberufen und dieses tritt frühestens in 3 Jahren in Kraft.
Das war ein Beitrag von Katharina Boxler. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.